Hallo und herzlich willkommen zum Coach the Coach Podcast des Deutschen Eishockey-Bundes. Mein Name ist Karl Schwarzenbrunner, bin Bundestrainer Wissenschaft und Ausbildung und diesen Podcast haben wir ins Leben gerufen, um euch bestmöglich mit Informationen rund ums Trainerwesen und dem wunderbaren Sport Eishockey im Allgemeinen zu versorgen. Da es ein Podcast von uns für euch sein soll, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge und Anregungen unter podcast@deb-online.de zusendet. Und jetzt gehen wir all in und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach the Coach. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit unserem neuen Bundestorwarttrainer Sebastian Vogel. Hi Sebastian.
Servus Karl, danke für das nette Intro.
Ja, auf das nette Intro. Sebastian, ihr habt ja schon gesagt, Bundestorwarttrainer. Neue Stelle beim Deutschen Eishockeybund. Erste Frage, warum bist du zu uns, zum Deutschen Eishockeybund, gekommen als Bundestorwarttrainer? Was hat dich gereizt? War das ein langer Prozess? Hast du lang überlegen müssen, um den Ruf des DEB zu folgen?
Es war eigentlich ein sehr schneller Prozess. Ich habe am Ende der Saison 2024 mit den aktiven Spielen aufgehört, habe dann meinem Heimatverein Landshut in der sportlichen Leitung und auch als Torwarttrainer gearbeitet und hatten wir viel Kontakt zum DEB, weil der Deutschlandcup ja immer wieder in Landshut stattgefunden hat und daher waren eben die Berührungspunkte schon da und Christian Künast hat mich angesprochen und eigentlich kann man sagen, er hat mich direkt abgeworben und zum Deutschen Eishockeybund hergeholt. War für mich No-Brainer, dem nachzugehen. Ich bin sehr nah wieder an meiner geliebten Position des Torhüters wieder dran. Und deswegen, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal hauptberuflich machen darf. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.
Gut. Sebastian, bevor wir ein bisschen in die Aufgaben, ich möchte es von hinten ein bisschen aufzäumen. Was denkst du, dass einen richtig guten Torhüter oder richtig gute Torhüterin ausmacht? Was sind denn so Eckpunkte, wo du sagst, da sehe ich schon, der oder die kann die Position gut begleiten.
Du meinst jetzt bei einem kleinen, jungen Torwart oder bei einem Profi?
Darfst du dir aussuchen. Ich bin der Meinung, jetzt mal erstmal, wenn sie jünger sind, aber dann auch schon. Ich finde auch, vielleicht kann man so ein Rollending nehmen bei einem Profi-Torwart. Was denkst du, was macht er? Ich will das Wort moderner Torhüter, weil das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil was ist modern, was ist nicht modern? Aber was macht für dich einen guten Torhüter oder gute Torhüterin aus?
Also ich kann es mir jetzt ganz einfach machen und kann sagen, der hält die Scheiben.
Ja, der Klassiker.
Das egal, ist ja, egal wie. Oder ganz klischeehaft, der gibt der Mannschaft die Chance zu gewinnen. Mhm. Ja, das wären jetzt so die Klischees. Für mich, wenn ich jetzt mehr in die Details gehen darf.
Sollst.
Da geht es für mich eigentlich um fünf große Bereiche, die ich mir anschaue. Das ist einmal sind die technischen, das zweite ist das taktische Spiel, als drittes die Athletik, als viertes gehört für mich auch der gesamte Lebensstil dazu und als fünftes die mentale Stärke, der mentale Bereich. Also wenn einer in den fünf Bereichen ein hohes Niveau hat, dann ja, stehen die Chancen sehr gut, ein großer Profi zu werden.
Das erste waren taktische Fertigkeiten oder technische Fertigkeiten, richtig, weil da warst du kurz weg, aber es waren also technische Fertigkeiten, dann taktische Dinge, taktisches dann Athletik, Spiel. Mental und der Lebenswandel. Der Lebenswandel. Ja. Okay. Und wenn man jetzt diese Eckpfeiler, die du jetzt für dich ja so jetzt eingerammt hast, was machst du jetzt als Bundestorwarttrainer? Vielleicht, weil das ist ja auch ganz wichtig für die da draußen. Was sind jetzt aus deiner Warte raus so Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3? Weil das ist sehr, sehr vielfältig. Das ist ja auch die Wahrheit. Und innerhalb eines Jahres kannst du die Welt nicht verändern. Aber was gehen wir jetzt an? Und warum, vielleicht kannst du auch ein paar Worte dazu sagen, denken wir beim Deutschen Eishockeybund, dass dieser Bundestorwarttrainer elementar wichtig ist?
Ja, das war jetzt ja sehr... ist eine sehr weitläufige Frage, da kann ich jetzt einen langen Monolog raushauen.
Mach.
Zu meinen Arbeitsbereichen, es ist zum einen Arbeit in der Breite, zum anderen in der Spitze für mich. In der Breite bedeutet hier in den Vereinen die Ausbildung anzuschauen, zu fördern, die Trainer, auch dass wir eine RCK vorgeben, wo sich Vereine daran richten können. Zum anderen, wie gesagt, Arbeit in der Spitze, die besten Jungs, die Top-Torhüter zu scouten, zu bewerten, zu nominieren, Feedback zu geben oder wie du es nennst, Feed-Forward zu geben, zu fördern und auch bei Turnieren zu begleiten. Dann gehört dazu der ganze Bereich Torwarttrainer, also nicht mit dem Athleten, sondern mit den Torwarttrainern, die Honorar-Torwarttrainer beim DEB zu koordinieren, die Torwarttrainer-Lizenz mir anzuschauen und mich darum zu kümmern, ein Netzwerk aufzubauen unter Goalie-Coaches, mit denen gut zu kommunizieren, dass unsere Schwerpunkte auch in den Vereinen ankommen. Und dann geht es noch weiter. Ja, dann schaue ich mir die Struktur an, überhaupt im deutschen Eishockey. Gibt es vielleicht Regularien, die man sich genauer anschauen sollte, ob man die vielleicht abändert oder was Neues, neue Regeln einführt, die den heute Ausbildung entgegenkommen. Ja, es ist ganz, ganz vielfältig. Und mein Hauptaugenmerk, ich habe es gerade schon so durchklingen lassen, sind jetzt gerade erstmal die jungen Männer quasi zwischen U16 und U20. Später kommt noch dazu, da habe ich mir jetzt mal langsam schon einen Überblick geholt, den Bereich Erwachsene, Senioren und den Bereich Frauen-Eishockey. Aber wie du gesagt hast, die kann mir nicht zerreißen, ich kann nicht alles auf einmal machen. Das muss man sich nach und nach anschauen.
Mein, der eine Punkt jetzt, den ich jetzt persönlich sehr wichtig finde, aber mal schauen, was du dazu sagst. Grundsätzlich die Goalies beim DEB selbst, bei Maßnahmen etc., werden die Goalies ja, ich mache jetzt in Anführungszeichen, nicht gemacht, richtig? Die werden in den Vereinen gemacht. Deswegen ist ja auch so, diesen Punkt, der ist halt mir extrem wichtig, oder ich sehe den als elementar und strategisch wichtig. Auch die Torwarttrainer und Trainerinnen gut auszubilden und die wir schon haben, mit denen immer wieder in Dialog zu treten und schauen, was wollen wir wirklich sehen, weil im Verein werden ja die Torhüter und Hüterinnen ausgebildet, richtig, Sebastian? Oder bist du da anderer Meinung? Oder denkst du, wir können die bei Maßnahmen beim DEB, können wir die so verändern, dass 4 Tage mit dir, Sebastian, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und die sind so, so viel besser wie davor?
Das wäre natürlich schön, Karl. Aber man kann immer wieder Inputs geben. Aber im Endeffekt geht es um die wöchentliche, um die tägliche Arbeit in den Vereinen. Ich sage immer nach dem Eichhörnchen-Prinzip jeden Tag eine Nuss. So kann man sich wirklich verbessern. Auf Dauer, das ist nachhaltig, das ist zielführend. Und ja, einmal eine große Nuss, die macht auch keinen ganzen Winter satt.
Also ist diese Torwarttrainer und Trainerinnen schon auch Fokus, richtig? Auch von uns einfach.
Absolut, Karl, ist es ein Fokus. Ja, wir sind da im Austausch. Wie gesagt, jetzt wenn jetzt einer noch nichts von mir gehört hat, dann bitte nicht sich vernachlässigt fühlen. Ich versuche nach und nach mit allen Vereinen, mit allen Torhütern in Kontakt zu treten, dass immer wieder mal da Inputs von mir kommen in die Richtung. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt angefangen und habe zum Beispiel, da warst du ja auch mit beteiligt, ein Scouting Reportbogen geschrieben, in dem steht, auf welche Kategorien wir Wert legen. Und den kann man ja auch mit den Torwarttrainern dann im Verein kommunizieren, dass der Torwarttrainer seine Goalies dahingehend vorbereitet und dahingehend coacht und sagt, hey, das sind die Schwerpunkte, auf die werden geachtet. Und ja, das sind so Sachen. Auch nicht die Torwarttrainer-Ausbildung ist ein Thema, die Lizenz. Die mache ich jetzt erstmal selber. Ich bin da ganz neu, auch noch ganz frisch in dem Business. Schau mir das an und guck, ob wir die verbessern oder ausweiten können. Und wir reden ja nicht nur über Torwarttrainer, wir reden ja auch über Mannschaftstrainer, die den Torwart beeinflussen. Über die müssen wir uns ja auch unterhalten, dass wir da in der Ausbildung in die richtigen Richtung kommen, weil die beeinflussen die Jungs ja genauso und die Mädels.
Auf das kommen, aber das ist ja für mich ein ganz interessanter Punkt, Sebastian. Vielleicht nochmal auch diesen Punkt, warum wir beim DEB ja der Meinung sind, dass diese Position Bundestorwarttrainer, die ja, jetzt sage ich jetzt leider, Christian und ich schon seit Jahren immer versucht haben, auch zu besetzen, Geld dafür zu finden, etc. pp. Und jetzt endlich ist es soweit und aus unserer Sicht, Gott sei Dank, stelle mal die Frage, wo siehst du die Torwartentwicklung international? Also, und dann der Vergleich Deutschland.
Es ist natürlich schon zu erkennen, dass wir auf dem deutschen Torwartsektor nicht die allergrößte Quantität und Qualität haben. Es gibt natürlich individuelle Ausnahmen, das ist klar. Aber wenn ich jetzt schaue, wir hatten schon eine Phase, wenn ich jetzt als Beispiel die 2010er Jahre nehme, wo wir viele Nummer 1 Torhüter in der DEL hatten, die aus dem deutschen Nachwuchs gekommen sind. Mit Danny Austenbirken, Timo Pillmeier, Dennis Andras, Dimitri Petzold, fallen noch viele Namen ein. Jetzt, ja, ich habe jetzt einige vergessen, aber da waren wir wirklich sehr, sehr stark. Und aktuell ist eher die Tendenz, dass selbst DEL-Vereine, die sich getraut haben, mit dem deutschen Torhüter-Duo zu starten, dann noch ausländische Torhüter nachverpflichten und so weiter. Wir sehen das ja auch in der Nationalmannschaft, wie viel Konkurrenzkampf haben wir, wie viel Qualität haben wir in der Spitze. Also da ist einfach erkannt worden, dass wir Bedarf haben. Und am Ende des Tages ist ein guter Torwart ja für jede Organisation ein Quickfix. Egal wo es brennt, egal wie schwierig die Situation ist, für jeden Trainer und für jeden Verein. Ist ein guter Torwart ja ein Kleber oder ein Pflaster.
Wenn wir das dann so sehen, also nehmen wir es mal Potenziale, dass wir doch schon noch einfach Potenziale weiter haben. Wo siehst denn du dann, bleiben wir mal bei dem Wort, Baustellen? Oder wo würdest du am ehesten ansetzen jetzt in der Nachwuchsförderung, wenn es um Goalie-Entwicklung geht?
Habe eigentlich jetzt auf die 3 Monate, die ich jetzt tätig war, 3 Dinge tatsächlich erkannt, die wir im internationalen Vergleich verbessern sollten. Es ist zum einen die torwartspezifische Athletik. Ja, da sind wir nicht schlecht, aber wenn ich mir jetzt Torhüter aus Skandinavien oder aus Nordamerika oder aus Osteuropa anschaue, haben wir da Nachholbedarf. Zum anderen ist es tatsächlich das kreative Spiel mit der Scheibe. Der Mannschaft helfen, sich aus dem eigenen Drittel zu befreien oder Ruhe reinzubringen. Und als drittes eben die schon angesprochene mentale Stärke. Ja, wir erleben oft zu viel, ja, so Rollercoaster, so Up and Downs. Und wir wollen da in Zukunft mehr Ruhe und Stabilität im Torwartspiel drin haben.
Da kritische Nachfrage, ne, kritisch, ja, doch, Nachfrage. Sebastian, wie
Ja.
hoch siehst du da die Individualität, wenn es besonders um diese mentale Sache geht? Wie ist es nach dem Gegentor? Wie geht er damit um? Etc. pp. Du warst ja selber in dieser Position und in dieser Rolle und du kennst ja sehr viele Goalies und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es kein ein allgemeingültiges Rezept gibt, weil wenn es das gäbe, wäre es ja einfach, richtig? Weil dann würde man jedem Goalie einmal dieses Rezept geben und so, ah, hast du ein Tor bekommen, mach YYZ und dann läuft es wieder bei dir. Das ist ja schon sehr individuell, richtig?
Ja, absolut, weil jeder Goalie ist auch nur ein Mensch und jeder Mensch hat einen anderen Charakter und andere Triggerpunkte, andere Dinge, die ihn entspannen, andere Dinge, die ihn motivieren. Deswegen ist es eine sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Und da steckt aber auch für meine Begriffe sehr, sehr viel Potenzial drin, dass man noch rausholen kann, ja. Ich denke, in der heutigen Zeit, ja, jeder macht Skills-Training, jeder macht Skating-Training, jeder macht bestimmte Technik-Training, jeder macht Fitness-Training. Das ist überall, egal ob ich jetzt in Deutschland, in Europa oder in Nordamerika bin, das ist überall, wird es betrieben. Aber in der mentalen Stärke, glaube ich, da liegen noch die Unterschiede, die man rausholen kann.
Sag mal, Sebastian, vielleicht, wenn wir da jetzt, wenn du jetzt schon sagst Unterschiede, stell dir mal vor, das ist jetzt ein Gedankenexperiment, wir zwei machen das jetzt. Du hast alle Eltern der Nachwuchs-Goalies U9, U11, U13, U15 U17. Alle Eltern Deutschlands sind in einem Raum und du kannst zu ihnen sprechen. Was würdest du diesen Eltern der Nachwuchs-Goalies in Deutschland sagen?
Erstmal würde ich Ihnen ein ganz großes Kompliment aussprechen, weil Goalie-Eltern zu sein, ist ein Ritt auf einem ganz anderen Elefanten. Da sind alle anderen reiten ein Pony und Torwart-Eltern ist ein ganz anderes Level. Was Stress angeht, Nerven, Zeit, Kosten, Aufwand, Ausrüstung, Belastung, also das ist wirklich, ich will niemandem zu nahe treten, aber Torwart-Eltern sein ist ein ganz anderes Level und deswegen meinen größten Respekt. Trotzdem möchte ich sagen, dass die Eltern ihren Kindern total viel mitgeben, weil die Erfahrungen, die Stärke, die sie da lernen, auf der Position, die bringt dich das ganze Leben weiter. Also es gibt dir unfassbar viel für dein ganzes Leben mit. Da brauche ich nur an meine Abiturprüfung denken. Also da waren die alle so nervös drin gesessen und ich habe mir gedacht, seid schon mal beim Derby im Tor gestanden. Also das ist eine ganz andere nervliche Hausnummer. Und dann möchte ich Ihnen noch, den Eltern gerne noch eins mitgeben. Schaut, dass die Kinder wirklich Spaß und Freude an der Position haben. Und lobt es nicht nur für Shutouts und für Big Saves, sondern lobt die Kinder dafür, dass sie sich den Allerwertesten aufreißen, dass sie jeden Tag hart arbeiten, so gut trainieren, wie sie können, immer wieder sich aus Rückschlägen hervorkämpfen. Das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und die es zu loben gilt. Danke.
Danke. Danke. Danke. Das war's. Ist es wie, ich möchte da noch ein bisschen bleiben. Wie siehst du das, dieses Thema Vereinswechsel? Wo muss man hin? Muss man in größeren Vereinen? Muss man ganz oft in einen anderen Verein gehen? Etc. Das ist ja auch was Eltern bewegt. Das habe ich jetzt gemerkt. Ich war jetzt wieder jetzt in Hannover beim DEB-Camp und wenn wir da Elternabende machen, das sind einfach Fragen, die ja immer wieder kommen. Wie stehst du da dazu? Weil das ist ja ein Thema. Weißt du, wo muss ich spielen, ja, damit ich mir zeigen kann, wo geht die Reise hin? Muss ich schon hochspielen? Kann ich noch in der U20-Division einspielen oder muss ich da schon im Profibereich sein, etc. pp.
Da spielen viele Gedanken bei mir jetzt gerade mit rein. Also es gehören für mich zwei Dinge für gute Ausbildung. Das eine ist gutes Torwarttraining, das andere ist Spielpraxis. Und beides muss gegeben sein, damit der Torhüter sich gut entwickeln kann. Und es ist oft so, dass in den Top-Vereinen, sage ich mal, in Top-Organisationen, hast du wahrscheinlich ein gutes Torwarttraining. Das sollte gegeben sein. Aber die Frage ist, durch die Konkurrenz, wie viel Spielpraxis bekommst du? Und auch, wenn ich in den besten Mannschaften bin, wenn ich so eine starke Abwehr vor mir habe, wie viel Workload bekomme ich eigentlich in den Spielen? Vielleicht ist der Weg über kleine Vereine dann doch auch kein so schlechter, wo ich viel Arbeit, wo ich viel Spielpraxis, wo ich viel Workload bekomme. Ja, also das muss man sich schon gut überlegen, individuell anschauen. Und ja, da gilt es eben, verschiedene Dinge abzuwägen.
Ja, vielleicht bleiben wir nochmal kurz, oder machen wir das Gedankenspiel noch ein bisschen, erweitern wir es jetzt. Jetzt haben wir jetzt zu den Eltern gesprochen und jetzt haben wir die ganzen Technik-Taktik-Trainer, also die Nachwuchstrainer in einem Raum. Aber eben nicht die Goalie-Trainer, sondern auf das haben wir vorher, oder die hast du auch ganz explizit adressiert. Was würdest du denen sagen, den ganzen Technik-Taktik-Trainern? Auf was müssen die schauen?
Ja, erst einmal Kommunikation. Da geht's bei mir schon mal los. Redet mit euren Torhütern und hört ihnen zu. Das Schlimmste, was es gibt, ist ein Headcoach, der sagt, hey, ich will mit dem Torwart nichts zu tun haben, der soll einfach nur die Klappe halten und die Scheiben halten und wenn er sie nicht hält, dann spielt der andere. Das ist ein sehr schwieriges Verhältnis, weil jeder Torwart, hinter jeder Maske steckt ein Mensch und jeder Arbeiter, der von seinem Chef Aufmerksamkeit und Wertschätzung bekommt, der bringt bessere Leistungen. Und du musst mit deinem Goalie nicht über irgendwelche Torwartdetails in der Torwartsprache reden. Um das geht's mir gar nicht. Aber geh doch mal hin zu ihm und frag ihn, wie er sich gefühlt hat am letzten Wochenende, wie es ihm geht, wie ist die Situation in der Mannschaft, keine Ahnung, wie passt die neue Ausrüstung, wie ist der Körper, gibt es irgendwelche Zwicken oder Wehwehchen? Stell ihm doch mal solche Fragen und schau ihn an und hör ihm bei der Antwort zu und kümmere dich um den Torwart. Ich sag dir, der wird es dir absolut zurückzahlen. Und auch hier gilt das Gleiche wie bei den Eltern. Lob dein Torwart nicht nur, wenn er mal einen Shutout gemacht hat oder mal ein paar Big Saves gemacht hat. Das weiß der Torwart selber, dass er da gut war. Lob ihn dafür, wenn er jeden Nachschuss hinterhergeht. Wenn er mal ein softes Tor bekommt und dann aber weiterkämpft fürs Team und danach richtig stark ist. Lob ihn mal dafür. Und kritisiere ihn, du kannst ihn auch kritisieren, aber kritisiere ihn nicht für ständig nur für Tore, sondern kritisiere ihn eher für die falsche Art und Weise. Ja, wenn er drin steht wie ein Waschlappen, wenn er lethargisch ist, wenn er keinen Bock hat, wenn er keine Körperspannung hat, das siehst du ja, dann kannst du ihn kritisieren. Aber wenn er zu viele Tore reingelassen hat oder blöde Gegentore, das weiß er selber. Also das ist schon hart genug oft. Das würde ich gern den Head Coaches mal mitgeben.
Ich finde auf dieser Helikopter-Meta-Ebene, das finde ich elementar wichtig, sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen, vielleicht sogar in 10 von 10 Fällen, sind Probleme innerhalb von einer Mannschaft sind immer dadurch bedingt, weil man nicht genug miteinander spricht. Aber wenn wir nur ein bisschen mehr ins Detail dahingehen, Sebastian, wie würdest du so ein Training gestalten? So, und weil die normative Kraft des Faktischen ist ja die, Sebastian, dass wir ganz, ganz oft in Vereinen keinen Goalie-Trainer haben. Das ist auch Teil der Wahrheit. Ja, also die haben halt keinen oder vielleicht ist der nur einmal im Monat oder einmal in der Woche da und die haben aber trotzdem mehr Training. Sie haben 4-mal in der Woche Training, vielleicht habe ich nur einmal einen Goalie-Trainer. Wie siehst du da, dass man den einbauen kann? Weil du hast es vorher schon so ein bisschen gesagt und ich möchte es nur unterstreichen. Es ist halt, finde ich, oft zu einfach und das sage ich an jeder Trainerausbildung zu sagen, ich wasche meine Hände in Unschuld. Goalie, habe keine Ahnung, was ein Goalie macht, interessiert mich nicht und damit ist es für mich erledigt. Und ich finde, da lässt man sehr viel Potenzial liegen. Wo siehst du denn da so Hebel, was man da so machen kann? Du brauchst da nicht 15 Trainingseinheiten skizzieren, aber vielleicht nur ein paar Dinge, wo du sagst, denk an solche Sachen.
Ja, ein Punkt ist einfach realistische Situationen für den Torwart im Training gestalten. Ja, also unrealistisch ist für mich, wenn 3 Übungen lang der Spieler mit irgendwie Tempo aus der neutralen Zone kommt und von zwischen den Bullykreisen ohne Gegner voll abziehen kann. Immer vom gleichen Fleck, immer mit dem gleichen Tempo, immer 1 gegen 0, ohne andere Optionen. Das ist für mich unrealistisch. Ja, also bringt den Torwart auch nichts, der stellt sich da vor seinen Kasten und entweder die Scheibe trifft ihn oder sie trifft ihn nicht. Da kann er oft nicht einmal wirklich reagieren. Da ist kein Lerneffekt und kein Trainingseffekt da. Ja, bau deine Übungen auch für den Torwart ein bisschen realistisch, wie die Schüsse wirklich in einem Spiel kommen könnten. Ja, vielleicht baust du ein Hindernis ein, der den Verteidiger darstellen soll, dass der Schütze vorher seinen Winkel verändern muss. Ja, dann muss der Torwart wieder seine Position neu anpassen. Bau eine Passoption ein. Lass den Nachschuss fertig spielen. Bau Schüsse vom Verteidiger mit Screen und Rebounds und Tip-ins vom Tor ein. Das sind alles so spielrealistische Dinge, von denen der Torwart maximal viele Wiederholungen braucht. Genauso, wenn du eine Übung startest, zum Beispiel, sei es ein Powerplay Breakout oder ein Scrimmage oder irgendwas, lass den Torhüter die Scheibe spielen. Ja, schieß sie in die Rundung oder spiel einen hohen Dump-in oder irgendwas, dass der Torhüter rauskommen muss, gezwungen ist, die Scheibe zu spielen und sich aktiv am Spiel beteiligt. Ja, das sind so Themen. Dann ganz wichtig für mich, bau ihn in dein Unterzahlspiel ein. Der Torwart ist der 5. Mann in Unterzahl. Frag ihn, welchen Schuss wir abgeben sollen unter Zahl, welchen will er halten? Ja, welchen soll man blocken? Wo will er die Scheibe sehen? Ja, welche Pässe sind okay für ihn zu schlagen, welche Pässe sind schwierig für ihn? Ja, also ich finde Unterzahl, da gehört der Torwart unbedingt mit eingebaut. Genauso wie bei 2 gegen 1, 3 gegen 2 Rushes gegen das Team. Da gehört der Torwart gefragt, auch schon ab dem U15, U17 Bereich, ja. Wie soll man das spielen? Wo soll der Verteidiger sein? Welchen Pass soll er wegnehmen? Welchen Schuss abgeben? Damit man da gemeinsame Lösungen findet. Also für mich soll der Torwart einfach ein homogener Teil in der Mannschaft sein und auch moderner Trainer sollte ihn da immer wieder berücksichtigen.
Das
Waren
war,
das genug Sachen, oder?
ja, das war genug Sachen und
Ja.
finde auch das letzte nochmal, Sebastian, da sprichst du mal so aus dem Herzen, weil ich finde es immer wieder faszinierend. Ich weiß aus der Sportart, die man nicht nennen darf, aber ich sage es trotzdem Fußball, wie viel, dass da ein Goalie zu sagen hat, wie bei Freistößen, bei Ecken etc. Da wird er, das wird er vollkommen auf den Goalie ausgerichtet. Wenn der sagt, er will einen am Pfosten haben oder keinen oder was auch immer, dann ist es genau so. Und mich fasziniert es immer noch, wie wenig Goalies in der defensiven Zone eingebaut sind. Und ich finde, das ist elementar wichtig. Also, und eben, wie du gesagt hast, Unterzahl etc., aber eben auch in der defensiven Zone generell. Wie wollen wir das spielen? Welche Schüsse geben wir ab, welche nicht etc.? Den habe ich sicher, brauchst gar nicht hinkommen. Ja, also ich finde das sehr, sehr wichtig. Und in der Trainerausbildung, da ist es wirklich dieser oft wie Schuppen von den Augen fallenden Moment, wo dann Trainer sagen: Ah, wirklich, hab ich noch nie gedacht, dass ich mal einen Goalie frage. Aber wäre ja schon vielleicht ganz interessant, mal diese Perspektive zu nutzen.
Ja, vielleicht dazu auch noch, meine Erfahrung in der DEL ist wirklich, die besten Torjäger, die besten Torschützen, mit denen ich zusammengespielt habe, die sind immer wieder zu mir gekommen und haben mich gefragt, hey, was ist denn da für dich unangenehm? Wo kann ich da ein Tor schießen? Und es ist ja immer zwischen Torwart und Torjäger, es ist ja immer ein Wechselspiel. Und es ist sehr clever, sich auch mal in den Stuhl des anderen zu setzen.
Ja, absolut. Ich finde, also das finde ich ein sehr, sehr guter Punkt. Ich probiere mal so eine Frage, die uns dann dahin führt, wo ich gerne hin möchte. Mal schauen, ob es passiert. Wenn nicht, dann stellt sich nochmal anders. Was gibt es denn für Eigenschaft aus deiner Warte, Sebastian, die bei Torhütern oder Torhüterinnen völlig überschätzt wird und welche wird vielleicht unterschätzt?
Weiß ich nicht genau, wo du hin willst,
Mal schauen, aber
aber
schauen
ich
wir mal.
kann es mal probieren.
Ja, mach mal.
Überschätzt finde ich jetzt gerade schwierig, weil alles ist wichtig. Unterschätzt finde ich es eigentlich. Die Ruhe, die Gelassenheit für schwierige Situationen und auch die Widerstandsfähigkeit, ja, bei allem, was kommt, was das Leben und das Eishockey so mit sich bringt, sich da durchzubeißen. Aber wolltest du jetzt mehr auf solche Dinge hinaus oder wolltest du jetzt auf spielerische Elemente hinaus? Das
Ja, wir können ja gerne in diese Richtung gehen, aber
ja.
auf was ich ein bisschen, was ich auf alle Fälle die Frage dann noch stellen werde, ist, schauen wir, ob wir uns dahin bewegen, ist die, bei den Feldspielern, Spielerinnen war es ja oft so, dass jetzt kritisiert wird, ah, wir machen ganz viel Technik, Schlittschuhtechnik etc. und wir bilden Pylonenläufer aus. Jetzt ist die Frage, ist es bei Goalies, höre ich ja jetzt, wir bilden Roboter aus. Ja, die machen Laufwege, bum, bum, bum. Aber es sind keine Battle-Goalies mehr, kein Instinkt mehr, die fangen die Scheibe nicht, sondern gehen da all in und schmeißen sich rein und passieren, sondern ich sehe halt nur, der macht unglaublich gut die Laufwege, kann gut Schlittschuh laufen, macht die Technik und hält aber trotzdem das Ding nicht, weil er dieses Thema, ja, bleiben wir bei dem Wort Battle-Goalie, das ist ja schon so ein stehender Begriff. Wie ist da der Einschätzung?
Naja. Wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist immer ein Wettrüsten zwischen Offensive und Defensive. Defensive ist in dem Fall der Torwart. Und einer von beiden kriegt irgendwas raus, spielt irgendwas, was funktioniert, und der andere lernt, das zu schlagen. Irgendwann. Und so schaukelt sich das immer wieder hoch. Und eine Zeit lang haben die Torhüter einfach mit bestimmten Techniken, ja, mit Butterfly, mit Reverse-Techniken am Pfosten, mit Blocking, dieses, wie du es Roboterartige nennst, dieses einfache, kompakte Torwartspiel, sehr, sehr viel Erfolg gehabt. Und haben ja dadurch ihr Ziel erreicht, dass weniger Tore im Eishockey fallen. Und mittlerweile haben aber die Spieler, die Offensivspieler, einen Weg gefunden mit Skills-Training, mit Shooting-Training, mit Analysen, Wege gefunden, diesen roboterhaften Stil immer wieder zu schlagen und zu entblößen. Ja, sei es über Rebounds, sei es über den kurzen Ecken am Kopf, an der Schulter, sei es über von Seite zu Seite verlagern, Winkel verändern, diese ganzen Themen. Dadurch sind aktuell, wenn man die NHL anschaut, eigentlich die Feldspieler wieder im Vorteil, weil sie die Torhüter einfach entblößen und sehr, sehr viel schlagen und sehr viel Tore schießen. Jetzt denke ich, dass der nächste Step wird wieder sein, dass die Torhüter mehr individuelle Lösungen finden, unberechenbarer werden müssen, um erfolgreich zu haben. Und sowohl das Roboterhafte beherrschen, weil das bringt den hohen Prozentsatz. Die gute Technik, die gute Taktik im Tor bringt den hohen Prozentsatz, aber die individuelle Fähigkeit, auch aus diesem Roboterhaften rauszugehen und einen individuellen Save abzurufen, den vielleicht nur du kannst mit deinem Körper, das ist oft der Difference Maker. Das ist oft der Game Saver am Ende des Tages. Und diese beiden Dinge zu verbinden, das wird die Herausforderung für die Zukunft sein.
Dann frage ich da immer nach, weil das kommt ja ganz, ganz oft. Ich sage dann vielleicht auch ein bisschen was zur Empirie nachher da, aber bist du der Meinung, ist es, kann man das lernen, dieses Instinktive, diesen einen Move zu haben und zu sagen, dann diese eine Bewegung, wo ich dann diesen Unterschied mache? Oder ist es aus deiner Warte, das hat ein Goalie oder das hat er nicht?
Also ich würde niemals sagen, ja, der kann es halt oder der hat halt Talent. Ich denke, dass es immer Mittel und Wege gibt, Dinge zu erlernen. Ja, aber jeder auf seine Art. Das ist ja oft so, der eine ist schneller, der andere ist dafür kompakter und schlauer. Einer ist größer, einer ist wendiger. Also das sind da sehr, sehr wieder, jetzt immer wieder Individualität. Und ja, das gilt es herauszufinden, was funktioniert mit meinem Körper, mit meinem Können, mit meiner Lesefähigkeit, mit meinen Voraussetzungen. Und ja, viel, wie gesagt, ist da für mich auch zum Beispiel über neue Methoden, über andere Sportarten spielen, zum Beispiel, dass ich meinen Körper im Raum bewegen kann, dass ich Bälle koordinieren kann. Und solche Dinge, das ist nicht nur immer Eishockey, Eishockey, Torwarttraining, Torwarttraining. Das geht auch oft über einen ganz anderen Weg, vielleicht in der Kindheit und in der Jugend, dass man solche individuellen Saves abrufen kann.
Also deswegen, okay, dann möchte ich einfach nur absolut zustimmen. Vielleicht, wir haben ja schon Podcast gemacht über Kontextinterferenz, wo man diese Thematik, wie man Dinge lernt, wie man Fertigkeiten erlernt. Das sind genau solche alle Dinge, die du jetzt gesagt hast. Und ich möchte auch nochmal unterstreichen, ich finde da, wie wichtig ein Trainer oder Trainerin ist, jemand dem Athleten oder der Athletin zu helfen, eben genau das herauszufinden. Ich finde, das ist eine elementare Aufgabe von einem guten bis sehr guten Trainer oder Trainerin, das zu tun. Dann diesen Athleten diese Einzigartigkeit auch nicht abzugewöhnen. Weil das finde ich schon auch manchmal, leider passiert es schon auch, dass man dann eben sagt, hey, du wirst in dieses Schema gepresst und das musst du jetzt machen. Vielleicht wäre es aber manchmal besser zu sagen, hey, genau wie du meintest, es gibt ein Grundgerüst und das ist ja wichtig, richtig? Auf das kann ich immer wieder zurückfallen. Aber dann gibt es individuelle Lösungen und die kannst halt nur du. Die werden wir jetzt zusammen erforschen, in Anführungszeichen, mal schauen, wo wir hinkommen. Und das, finde ich, macht dann einen guten Trainer oder Trainerin aus.
Ja.
Ja, okay, Entschuldigung, Sebastian.
Nee, sag, nee. Bitte.
Vielleicht dahingehend, wenn wir jetzt da weiter reingehen, jetzt hast du dann. Wir sehen jetzt dieses Bild, dass man ganz, ganz viel auch lernen kann. Auch nicht dieses Thema immer Nature versus Nurture. Also es ist nicht immer nur alles Genetik etc. Jetzt hast du einen 15-jährigen Goalie. Ich nehme jetzt einmal einen 15-jährigen, weil ich finde, das ist ein gutes Alter um sowas. Und da siehst du viel Potenzial. Aber Gedankenexperiment jetzt. Du fliegst jetzt auf eine einsame Insel und bist dann 10 Jahre nicht mehr verfügbar. Du darfst ihm eine Sache sagen. Was würdest du dem 15-jährigen sagen? Oder der 15-Jährigen. Ich stelle da lauter so schwierige Fragen, gell, Sebastian. Das gefällt mir.
Boah, du haust wirklich heute verdammt schwierige Fragen raus und ich hoffe, die Leute da draußen
Ja,
kommen
doch.
auch mit und dass wir uns nicht zu sehr in den Details hier verlieren. Aber was hört eine Sache?
Du darfst nur eine Sache. Das ist eine ganz einfache Frage. Ich bitte dich, Sebastian.
Also am Ende des Tages, das muss ich aber erklären, ist es das Spiel mit Freude.
Erklär.
Spiel mit Freude. Und denk immer, schau immer wirklich, macht es Spaß, was du machst? Macht dir das Rumrutschen im Tor und Scheiben fangen Spaß? Warum macht es dir Spaß? Wenn du im Spiel bist und auf die Uhr schaust und es sind noch, keine Ahnung, 7 Minuten zu spielen, denkst du dir, oh Gott, hoffentlich bekomme ich keinen Schuss mehr, hoffentlich gehen die 7 Minuten schnell rum, oder denkst du dir, was? Nur noch 7 Minuten? Ich will noch 2 Stunden spielen. Ja, hoffentlich kommen noch 100 Schüsse auf mich. Dann habe ich Freude, dann habe ich Spaß. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn ich auf lange Zeit immer mit Freude ins Training gehe, immer mit Freude ins Spiel, das überbrückt die harten Zeiten und das trägt mich am weitesten.
Großes Kino. Sebastian, diese mentale Komponente, es ist ja auch eine Säule, die du angesprochen hast. Du brauchst jetzt da nicht extrem ins Detail gehen, aber nur so ein bisschen, warum bist du der Meinung, dass das so wichtig ist? Weil das ist ja schon eine Herzensangelegenheit, Sebastian. Ich hoffe, dass da jeder da draußen klar ist, dass wir ab und zu miteinander sprechen, Sebastian.
Ja, denke.
Warum ist das wichtig für dich?
Naja, weißt du, als Torwart musst du einfach viele Dinge mit dir alleine ausmachen. Mit dir in deinem Kopf. Da passieren viele Selbstgespräche vorm Spiel schon, vorm Training und dann ganz krass unterm Spiel und ja, nicht in der direkten Leistung, aber davor und danach immer, wenn was passiert ist. Da passieren unglaublich viele Selbstgespräche und das kann schnell in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Ja, wenn jemand sehr ehrgeizig ist, dann kann das auch schnell passieren, dass er sehr hart zu sich selber ist und sich selber sehr runterzieht. Und deswegen ist es mir schon eine Herzensangelegenheit, dass man sich in dem Bereich beschäftigt. Und er ist so vielfältig, da gehört so viel dazu, da gehört Motivation dazu, wie du gesagt hast, Umgang mit Gegentoren, Umgang mit Konkurrenz, Umgang mit dem Trainer, Umgang mit Vereinsentscheidungen, Umgang mit Mitspielern, mentale Bilder, Meditation oder was auch immer. Also der Bereich ist unglaublich vielfältig. Und das ist mir schon, also ich sage es ganz offen. Wenn ich in meiner Karriere mich nicht mit dem mentalen Spiel beschäftigt hätte, ich glaube, vom Können und vom Talent her wäre ich wahrscheinlich ja, eher weiter unten gelandet und dass ich überhaupt eine Karriere in der DEL haben konnte, durfte, habe ich nur dem zu verdanken, dass ich mich auf dem Sektor beschäftigt habe.
Wenn du jetzt aus deiner, gehen wir mal auf deine komplett eigene, auf deine Vita oder auf deine Erfahrung, was sind denn die größten Stressoren aus deiner Warte raus? Sind es die Trainer, sind es im Nachwuchs, sind es die Eltern, ist es immer einer selbst? Auch ich weiß, mir ist vollkommen bewusst, dass das individuell ist. Aber nochmal, du bist ja auch in dem, wie es bei dir war und du kennst ganz viele andere Goalies, würdest du sagen, da gibt es ganz spezielle Stressoren, die man auf alle Fälle als Nummer 1 ja, abarbeiten sollte? Oder gibt es sie einfach nicht? Ist ja auch fair, wenn man sagt, nein, das ist einfach hochindividuell, kann man nicht sagen.
Also es gibt viele Stressoren, die auf dich einwirken. Und ich denke, es ist die Kombination oft. Wenn sich die Stressoren verstärken, sagen wir zum Beispiel mal Konkurrenzsituation im Team, Vertragssituation, familiäre Situation, du hast 2 kleine Kinder daheim, die davon abhängig sind, plus Medien, Social Media, plus Zuschauer im Stadion und alles wirkt auf dich ein. Das sind schon ja, viele, viele Sachen, die auf dich Druck machen.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen einhaken, weil das ist immer so auf so ein Lieblingsthema von mir, manchmal, wenn es immer heißt, dass im Nachwuchs, dass Kinder so viel Druck haben. Und Ich sag denen, ja, die
Ja,
haben
im
Druck.
Nachwuchs, jetzt unterbreche ich dich kurz,
Ja.
im Nachwuchs ist es nochmal ganz anders, weil Kinder wollen einfach nur die Eltern stolz machen. Kinder, das ist, was Kinder wollen. Und wenn da vielleicht auch ohne Absicht, aber irgendwo sehr viel Druck von den Eltern erzeugt wird, weil die einfach auch sehr viel auf sich nehmen, dann kann das irgendwann zum ungesunden Verhältnis führen. Und jetzt muss ich wieder auf meine eigene Erfahrung zurückkommen. Ich kann das nur immer wieder erzählen. Ich habe meinen Eltern sehr viel zu verdanken, und dass sie mir das ermöglicht haben, bin ich unfassbar dankbar. Aber ich kann mich noch gut erinnern, bei uns war es immer Landshut gegen Rosenheim. Das war immer das wichtigste Spiel im Jahr. Und dann, da ist mir halt so vermittelt worden immer, ja, du gegen Rosenheim, da war es gut, wenn es bloß zwei Tore oder weniger kriegst. Ja, weil sonst wäre es schwer. Und außerdem spielt da der Florian Busch, und auf den musst du besonders aufpassen. Und der schießt immer gern links oben. Okay, ja, danke. Mir wäre es im Nachhinein lieber gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, hey, du, wir sind immer stolz auf dich, mach einfach dein Ding, und ja, sei einfach der beste Torwart, der du sein kannst. Das hätte mir schon gereicht. Aber ich kann mich da erinnern, unbewusst, ungewollt ist da sehr, sehr viel Stress und Druck gemacht worden.
Und ja, ich sage das jetzt einfach, ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist auch Druck und das ist auch Stress. Aber ich möchte immer ein bisschen davon wegkommen, dass wir immer sagen, ah, oh, der arme Nachwuchs und der hat so viel Druck und Druck und Druck und Druck. Und im Profibereich läuft es dann. Ich möchte nur jemanden, der vielleicht das nicht erlebt hat, auch immer wieder sagen, alle Dinge, die du gerade erwähnt hast, das ist fucking Druck. Entschuldigung für mein, jetzt habe ich das Wort gesagt, aber ist jetzt egal. Vertrag, kein Vertrag, Kinder, kann ich wo ziehe ich hin, muss ich umziehen, kann ich leben, bla bla, wo meine nächste Steuer, verlässt mich meine Frau nicht, mein Mann oder was auch immer. Das finde ich, das vergisst man immer, wie viel Druck und wie viel in der Zeit, wo wir jetzt leben, wie wenig, das sage ich jetzt auch bewusst jetzt, und da kann man mich ja steinigen, aber das sage ich auch bei jeder Trainer und sage ich bei jedem Elternabend, wie wenig Druck an sich auch Kinder manchmal haben von außen. Die haben den Druck, den du beschrieben hast, ja, die wollen den gut sein für die Eltern und da zeigen, dass sie, bleiben wir bei dem Wort, stolz sind. Aber an sich, die anderen Rahmenbedingungen, die müssen nicht schauen, wo das Essen herkommt, die müssen wahrscheinlich nicht einmal kochen, die müssen nichts machen. Das ist schon auch Teil der Wahrheit. Also dieses möchte ich nur immer in Relation setzen, dass wir eine gewisse Resilienz auch im Nachwuchs herstellen mit dieser Thematik und dass man nicht immer denkt, oh, die sind alle so arm und denen kann man nichts auferlegen, sondern ab und zu ist auch mal Arbeiten angesagt. Ich sage das jetzt ganz provokant. Manchmal muss man auch was tun, manchmal muss man auch trainieren, weil da sind wir wieder bei dieser Thematik, oh, das ist so arm und jetzt muss er viermal in der Woche trainieren, dann kriegt er vielleicht nur dreimal. Nein, leider nein, das ist halt mal so. So, brauchst da gar nicht zustimmen, Sebastian. Das ist nur meine Einschätzung dieser Thematik, dass wir immer einen guten Weg finden müssen und ihnen vermitteln, dass sie gute Menschen werden und dass es ihnen gut geht, etc. Aber auch nicht immer sofort nachgeben bei allem. Und Resilienz ist schon aus meiner Warte ein wichtiger Punkt.
Lass ich gerne so stehen, Karl.
Lass mal so stehen, genau. Sebastian. Aber weil trotzdem jetzt ein bisschen auf dich selber mit den Eltern, gibt es eigentlich hast du so einen Coaching-Moment gehabt von irgendeinem Trainer oder vielleicht auch von den Eltern, wo du sagst, der ist nur bei dir? Oder mal ein Trainer oder irgendwas gesagt und sagt, pff, stimmt, das hat mich durch meine Karriere hin begleitet.
Ja, da gibt es vieles, ja. Also, es fällt mir jetzt gerade so ein. Eine Sache zum Beispiel war das, also es war ja ein furchtbares Erlebnis. Mein Dad war ja auch mein Nachwuchstrainer in der U13. War für mich ganz schlimm. Und er hat gar keine Ahnung vom Torwartspiel gehabt, null Ahnung. Und er hat mich einmal gesehen im Training. Da war das Spiel auf der anderen Seite, und ich habe so meine Ellenbogen rückwärts auf der Latte abgelegt und habe so gechillt im Tor und meine Arme so entspannt. Und der hat mich zusammengefaltet. Das will ich nie wieder sehen, dass du so im Tor stehst. Und das habe ich meine ganze Karriere Es hat mich immer wieder gerissen, wenn irgendwie eigentlich ein Moment wäre zum Relaxen und ich meine Ellbogen hätte ich so hinten ablegen können. Man sieht das ja manchmal bei Torhütern, wie sie
Ja,
ihre Arme
ja.
so reinlegen ins Tor. Und ja, das habe ich mir nie getraut. Oder das ist mir jetzt eingefallen, das andere ist mir eingefallen. Auch ganz wichtig, das kann jeder Cheftrainer oder auch jeder Familienpapa beobachten. Ja, wenn die Übung, die Mannschaftsübung mit der Scheibe in der Ecke startet, dann irgendwann, die Spieler machen irgendwas und der Schuss kommt dann von der Mitte. Ja, als Torwart, der clevere Torwart natürlich, der wenig Aufwand möchte, der wartet schon in der Mitte. Da, wo der Schuss natürlich herkommt. Aber nein, starte da, wo die Scheibe startet. Das war auch so eine Message, die ich vom Torwarttrainer, also das war bei mir Bernie Engelbrecht im Nachwuchs, mitbekommen habe. Starte da, wo die Scheibe startet und geh mit der Scheibe. Ist tausendmal anstrengender, aber jetzt sind wir wieder beim Spielrealismus. Ja, auch der Torwart muss es realistisch halten.
Das ist ein guter Coaching-Punkt. Sebastian, die letzte Frage, mal schauen, wie schwer die ist. Vielleicht die schwerste, weil es betrifft die Zukunft. Ich mache immer Zukunftsfrage. In 5 Jahren, Sebastian, woran erkennst du das in 5 Jahren, dass du Dinge in Bewegung gesetzt hast? Dass du als Bundestorwarttrainer eine Veränderung herbeigeführt hast? An was würdest du das in 5 Jahren erkennen?
Also der Christian Kühnerst fragt mich regelmäßig, ob wir schon einen NHL-Torwart haben.
Ja, der Klassiker, okay.
Das wäre natürlich ein schöner Parameter. Tatsächlich würde ich mir wünschen, dass eine neue Generation, eine neue Welle von in Deutschland ausgebildeten Torhütern in 5 Jahren nach oben stößt, die ins nationale und internationale Profigeschäft einfach reindrücken und dort sich gute Plätze holen, gute Jobs haben. Und ja, dass man merkt, da ist was passiert. Die sind auf vielen Bereichen gut ausgebildete Torhüter und die haben Spaß am Eishockey und geben der Mannschaft immer die Chance zu gewinnen.
Der Mannschaft immer die Chance geben zu gewinnen, läuft doch bei uns, Sebastian. Dann danke fürs Reden. Danke, dass du da warst. Pass auf dich und bleib unbesiegbar, Sebastian.
War mir eine Freude.